Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 22. Und da lesen wir Folgendes. Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zum Lobe. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Nun, im ersten Moment mag die Bibelstelle gar nicht so recht jetzt zum Beginn der Adventszeit zu passen. Doch auf der anderen Seite beschäftigen wir uns auch in der Adventszeit mit den verschiedenen Gesichtspunkten des Kommen Jesu. Und das wollen wir auch heute anhand dieses Textes bedenken. Dabei geht es auch um die Frage, wie denn das Kommen Jesu zu verstehen ist. Denn wie wir alle wissen, müssen wir ja nicht mehr auf ihn warten, wie die Juden vor seiner Zeit. Denn er ist ja schon bereits gekommen. Und deshalb müssen wir uns auch nicht künstlich in eine Stimmung des Wartens hineinversetzen, wie es die Welt tut. So, als käme Jesus an Weihnachten immer wieder im Sinne eines alten Kinderliedes, alle Jahre wieder kommt das Christkind. Das ist wohl eher die volkskirchliche Weihnachtsmythologie. Nein, Jesus Christus ist gekommen, und zwar ein für alle Mal. Und unser heutiger Predigttext spricht einen solchen Aspekt an. Das Kommen Jesu ist eine Erfüllung von zahlreichen Verheißungen Gottes, die er in seinem Wort gegeben hat. Und es geht dem Apostel Paulus hier um die Treue Gottes zu seinem Wort. Denn er betont, es war nicht Ja und Nein zugleich, sondern ein klares und großes Ja. Die gottlosen Menschen in unserer Zeit, oder schon länger her, haben ein neues Wort erfunden, das es früher nicht gab. Es lautet Jein. Dieses Wort spiegelt wider, dass die Welt nicht mehr die Gegensätze wahrnimmt. Man hat sich abgewöhnt zwischen Sünde und Gerechtigkeit, zwischen Böse und Gut zu unterscheiden. Sie mögen diese Gegensätze nicht, weil sie unbequem sind. Und diese Menschen meinen, sie könnten damit jedem Recht geben und das Vertrauen auch eines jeden gewinnen. So etwa auch in ihrer Rede. Sie versprechen schnell etwas, jedoch ohne die Absicht, es wirklich zu halten. Sie schwatzen heute über dieses und jenes, und am nächsten Tag wollen sie nichts mehr davon wissen. Sie vertreten heute eine Meinung und behandeln sie am nächsten Tag nach dem Motto: Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Sie gebrauchen das Wort, um bloße Stimmungen zu vermitteln. Und das wird gerade auch leider in der aktuellen Politik sehr deutlich. Und das alles spiegelt doch eine furchtbare Entwertung des Wortes Gottes wider, und hat unsere ganze Kultur ergriffen, denn sie ist in gewisser Weise das Kennzeichen unserer Zeit. Und diese Tendenz, die da aus der Welt kommt, ist eindeutig. Weg vom Wort, hin zum Gefühl und zum Erlebnis. Und mit solchen Erwartungen treten sie dann auch an den christlichen Glauben heran. Sie machen die Evangelisationen zu einem Spaßevent, indem sie das Evangelium umdeklarieren. Nämlich so, wie sie es haben wollen. Sie haben keine Freude mehr an der Wahrheit. Wahrheit ist für sie wertlos. Man will sie nicht hören und schon gar nicht erst befolgen. Und das geht natürlich alles an Gottes Wort vorbei. Gott dagegen aber, wie wir wissen, nimmt sein Wort ernst. Auf ihn ist Verlass. Er schwätzt nicht, er verkündet keine Mythen oder Fantasien, sondern er meint, was er sagt. Er drückt mit seinem Wort auch nicht auf unsere Gefühle, sondern er verkündigt uns die Wahrheit. Deshalb wollen wir hören, was Gott in seinem Wort von Jesus Christus sagt. Und von daher stellt sich für uns die Frage, was für ein Jahr ist das? Und wozu sagt Gott Ja? Im ersten Teil meiner Predigt spreche ich darüber, dass Gott im Kommen Jesu eine große Zahl alttestamentlicher Verheißungen erfüllt hat. Im zweiten Teil über die Gewissheit, die sich daraus ergibt. Und im dritten Teil über die Antwort, die uns zu geben gebührt. Und damit meine ich das Amen zum Lob Gottes. Wir lesen in den Versen 18 und 19, Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Der Garant seiner Zuverlässigkeit ist also Gott selber. Er ist treu und bleibt treu. Die Botschaft, die er verkündigt, ist nicht weniger gewiss als der Gott, der dahinter steht. Im Mittelpunkt seiner Botschaft, wie wir wissen, steht unser Herr Jesus Christus, der alle Gottes Verheißungen für die Menschen bestätigt hat. Gott will mit seinem Wort uns in die Wahrheit stellen und uns zeigen, dass man sich auf ihn verlassen kann. Er hat im Alten Bund zahllose Verheißungen uns gegeben und sie in Christus Jesus erfüllt. Und unser Herr ist der Beweis eben für die Ernsthaftigkeit der Worte Gottes. Ich will dazu einige Beispiele aufführen. Der Prophet Micha weissagt in Kapitel 5, Vers 1, Jesu Geburt in Bethlehem. Und Lukas in Kapitel 2 schreibt die Weihnachtsgeschichte. Also die Erfüllung dieser Weissagung. In Matthäus Kapitel 2 wird berichtet, dass selbst die ungläubigen Schriftgelehrten auf diese Verheißung Bezug nahmen, um dem Herodes die Auskunft zu geben, dass Jesus in Bethlehem geboren werde, was dieser wiederum den Weisen aus dem Morgenland mitteilte. Der Prophet Jesaja weissagt die Geburt Jesu von einer Jungfrau. Und Matthäus berichtet über die Erfüllung unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Weissagung. Oder die verschiedenen Abschnitte vom Gottesknecht bei Jesaja sind dort, wo nicht eindeutig Israel als Gottesknecht angesprochen wird, nur von Christus her sinnvoll zu verstehen. Das Neue Testament nimmt an vielen Stellen direkt den Wortlauf nach Bezug darauf. Und Jesaja weissagte die messianische Wirksamkeit Jesu. Jesus nimmt in seiner Rede in der Synagoge von Nazareth auf die Erfüllung in seiner Tätigkeit Bezug. Und Jesaja weissagt weiter, dass Gott in Jerusalem einen Grundstein legen würde. Und die Apostel Paulus und Petrus erklären, können wir nachlesen, Römer 9, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, dass diese Verheißung in Christus erfüllt ist. Sacharja weissagt in Kapitel 9 den Einzug in Jerusalem auf einem Esel. Matthäus berichtet von der Erfüllung, Kapitel 21. In Psalm 22 redet David prophetisch von der Passion Jesu. Eine Mehrzahl von Details werden uns dort genannt, die eine wörtliche Erfüllung fanden. Von der Verspottung Jesu durch die Umständenleute berichtet uns Matthäus. Die physischen Leiden beschreibt uns Johannes. Oder man denke hier auch an die bekannten physischen Leiden im Verlauf des Todeskampfes, der mit der Kreuzigung verbunden ist. Und das Verteilen der Kleider und die Verlosung des Obergewandes. Nun, diese Beispiele zeigen uns doch, dass Gott zu seinem Wort steht. Wir könnten mit Sicherheit noch viele andere Beispiele nennen, namentlich gerade auch aus den Büchern des Propheten Jesaja und dem Psalm, die alle das Gleiche deutlich machen: Gott hat alle Zusagen, die er im Blick auf Christus gemacht hat, erfüllt. In Jesus Christus sind alle Zusagen zur Tatsache geworden. Er ist das Ja auf Gottes Verheißungen. Er ist das, was die Verheißungen meinen. Der Inhalt, die Wirklichkeit, von der diese Verheißungen sprechen. Schon im Alten Testament machte Gott aber klar, dass er sein Wort hält. Wir lesen etwa nach der Eroberung des Landes Kanaan im Buch Josua, Kapitel 21. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Haus Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Und derselbe Sachverhalt wurde erst recht in Christus offenbar. Denn Johannes sagt in seinem ersten Brief: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn wir uns also in dieser beginnenden Advents- und Weihnachtszeit neu an das Kommen unseres Herrn erinnern, dann ist es gut, dass wir uns auch diesen Aspekt mal wieder neu vor Augen führen. Gott steht zu seinem Wort. Da er erfüllt alle seine Zusagen, und das kann man nicht oft genug wiederholen. Nun ergibt sich natürlich für uns die Frage, wie wir mit diesen Zusagen Gottes umgehen. Sie erscheinen uns oft so unwirklich, so wenig greifbar. Die Vergebung der Sünden, die Rechtfertigung und das ewige Leben sehen wir noch nicht. Was wir aber sehen ist, dass wir alle Tage irgendwo Gottes Gebote übertreten und sündigen. Und dass wir nicht gerecht sind. Und dass uns dadurch unsere sündige Natur immer wieder ins Bewusstsein rückt. Wir nehmen ebenfalls und nicht ohne Schmerz und Betroffenheit wahr, dass wir schlussendlich auch eines Tages sterben müssen. Und von daher ist es als ein Wunder zu bezeichnen, dass der Heilige Geist im Bewusstsein von uns es vollbringt, dass wir trotz mancher gegenteiliger Erfahrung den Zusagen Gottes glauben können. Dass wir in Jesus Christus wirklich gerechtfertigt sind und in ihm das ewige Leben haben. Aber Paulus geht hier in dem Abschnitt noch einen Schritt weiter, indem er sagt in den Versen 21 und 22, Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Dabei wollen wir zunächst beachten, dass Paulus hier von der Dreieinigkeit redet. Gott, der Vater, macht uns fest in Christus und gibt uns den Heiligen Geist. Also sind alle drei Personen der Gottheit dran beteiligt, wenn es darum geht, einen Menschen zu retten. Die Aufgabe dabei des Heiligen Geistes ist es, uns zu lehren, Christus zu erkennen. So heißt es ja auch hier, der Geist ist das klare und deutliche Siegel, das uns als ein Eigentum Gottes ausweist. Und dieses Siegel schützt auch die wesenhafte Zusammengehörigkeit der Gemeinde Jesu. Auch wenn sie den stärksten Zerreißproben ausgesetzt ist. Denn wie alle wissen wir nicht, was auf uns noch zukommt. Doch nach diesem Wort dürfen wir auch da beruhigt sein. Dieses Versiegeln kann man mit einem alten Brauch vergleichen, wo weicher Wachs auf ein Dokument aufgetragen wurde und in diesem Wachs drückte man einen Stempel als Nachweis für den Urheber, eben für die Echtheit oder auch als Schutz. Diese Bedeutung knüpft der Heilige Geist an sein Werk der geistlichen Versiegelung von uns. Der Heilige Geist als solcher ist aber darüber hinaus, so wie auch Paulus sagt, wie ein Pfand. Man könnte auch sagen, eine Anzahlung, die Gott uns gibt, um uns zu vergewissern, dass wir auch das volle, endliche Heil, das verheißene Erbe, eben unseren Anteil am Reiche Gottes empfangen werden. Dazu eine Aussage von Spurgeon. Er schreibt Folgendes dazu. Wenn in früheren Zeiten jemand ein Stück Land verkauft hatte, so pflegte er einen Grasbüschel auszureißen und denselben dem Käufer in die Hand zu geben, zum Zeichen, dass das Land fortan ihm gehöre. Oder er brach einen Zweig vom Baum ab und übergab ihn dem Käufer, um ihm damit anzuzeigen, dass er fortan berechtigt sei, alle Produkte des Landes zu ernten. Wenn ein Käufer ein Haus erwarb, so bedeutete die Übergabe des Hausschlüssels und eines Büschels Stroh, das der Verkäufer vom Dach gezupft hatte, dass das Haus in den Besitz des Käufers übergegangen sei. So hat der Gott aller Gnade seinem Volk alle Vollkommenheit des Himmels auf ewig zum Erbe gegeben. Und das Pfand des Geistes ist ihnen das sichere, feste Zeichen, dass ihnen alles gehört. Alles. Das Werk des Heiligen Geistes in seinen Tröstungen und in der Heiligung ist ein Teil der himmlischen Segnungen, ein Büschel von dem Boden Kanaans, ein Zweig vom Baum des Lebens, der Schlüssel zum Haus im Himmel. Wenn wir das Pfand des Geistes haben, so haben wir mit ihm das Besitzrecht am Himmel erhalten, das uns nicht streitig gemacht werden kann. Nach dieser Aussage wollen wir aber auch noch eines bedenken. Auf der Erde wird uns das neue Leben in Christus nur im begrenzten Maß zuteil. Diese Nüchternheit hat Paulus auch immer wieder versucht, den Gemeinen klarzumachen. Denn wir sind dem Warten und Hoffen nicht entzogen und seufzen darum mit der ganzen Schöpfung noch. Wie es der Apostel Paulus Römer 8 sagt. Und indem wir aber Christus recht erkennen, haben wir den Heiligen Geist und an unserer Erkenntnis von dem Herrn Jesus Christus können wir ablesen, dass wir eben wirklich den Heiligen Geist haben. Aus ihr dürfen wir schließen, wenn wir die Anzahlung haben, dann kriegen wir auch den vollen Betrag. Diese Tatsache, dass du und ich den Heiligen Geist haben, Christus erkennen und an ihn glauben, gibt uns doch Gewissheit, dass wir Errettete sind. Wir erkennen daran, Gott will, dass wir unseres Heils in Christus gewiss sind. Eben mit dem Heiligen Geist macht Gott uns fest in Jesus Christus. Das ist gerade eben nicht ein menschliches Werk, dass wir selbst unseren Glauben festmachen, schon gar nicht mit der Wassertaufe, wie es immer wieder behauptet wird. Das können wir nicht. Wir können uns nicht am eigenen Schopf aus diesem Sumpf des Unglaubens und der Ungewissheit ziehen und uns in Christus hineinversetzen. Nein, es ist vielmehr alleine das Gotteswerk, das er durch den Heiligen Geist wirkt. Gott hat uns, indem er uns Christus zum Stellvertreter gab, nach seiner Rechtsordnung in Christus hineinversetzt. Das müssen wir erkennen und glauben und durch den Glauben uns in Christus sehen, eben als solche, die in ihm gerettet sind. Das soll also fest sein, so dass wir unser Sein in Christus wirklich Tag für Tag vor Augen haben und nicht daran zweifeln. Denn Gott bietet uns kein Jein an, sondern ein klares, freies Ja ohne Wenn und Aber. Und dass wir glauben können, ist alleine ein Werk von Gott, der uns vor Grundlegung der Welt in seiner Souveränität zu einem königlich-priesterlichen Geschlecht erwählt hat und das alleine durch seine Gnade und Barmherzigkeit. Dadurch sind wir zur Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit und unserer ganzen Verdorbenheit gekommen und haben Buße getan und Vergebung empfangen für unsere Sünden. Und dürfen auch weiterhin, wenn wir versagt haben, immer wieder vor das Kreuz Jesu kommen und um Vergebung bitten und Buße tun. Nun, wer das noch nicht getan hat, dem sei gesagt, das Evangelium in der Heiligen Schrift zu lesen und um Gnade im Gebet zu flehen. Denn es bedenke jeder bei sich selbst. Hier geht es um das ewige Leben beim Herrn oder ein ewiges Getrenntsein von Gott in einem ewigen Leben in der Hölle. Wenn wir in einem solchen Glauben leben, dann können wir auch nicht schweigen davon. Denn Paulus sagt in diesem Vers 20, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Besinnen wir uns also darauf, dass uns im Evangelium von Jesus Christus Gottes großes Ja entgegentritt. Der Apostel Paulus fragt im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 32, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Daran erkennen wir, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der gern und freundlich seinen Kindern auch schenkt. Da Gott das größte Opfer, seinen Sohn, bereits dargebracht hat, wird er sicher nicht zögern, uns alles zu geben, wonach wir verlangen und was zu unserem Heiligungsleben notwendig ist, aber nach seinem Willen und zu seiner Zeit. Weiter heißt es noch in Vers 20 unseres Predigttextes, darum sprechen wir auf Gottes Ja hin, das Amen Gott zum Lobe. Die meisten von euch wissen, das Wort Amen kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie wahr, zuverlässig oder so soll es sein. Indem jeder einzelne von uns und auch wir hier als örtliche Gemeinde, die Serg, auf die Verheißungen Gottes Amen sagen, sagen wir doch nichts anderes mit aus, darauf verlassen wir uns. Das ist gewiss. Darauf leben und sterben wir. Und so ein Glaube ehrt Gott. Damit tun wir das, was Gott am meisten gefällt. Wir bekennen damit, auf unseren Gott kann man sich verlassen. Und wir verlassen uns ja auch wirklich auf ihn. Er ist unsere Hoffnung. Er kann uns nicht nur erretten, sondern er hat uns auch in Christus errettet und das ewige Leben geschenkt. Gott zu ehren heißt also in erster Linie, dass ich etwas tue, um ihm zu gefallen. Etwa indem ich versuche, vielleicht seine Gebote zu halten oder mein Geld, meine Zeit oder meine Lebenskraft ihm weihe und dass wir sein Wort hören und lieb gewinnen. Dass wir uns freuen über die großen Zusagen, die er uns macht, dass wir stille halten im Leiden, dass wir bereit sind, um seinen Willen auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Gott zu glauben heißt, auch nicht nur auf das Heilswerk Christus zu vertrauen, sondern auch auf sein gegenwärtiges und zukünftiges Handeln zu warten. Das beinhaltet zunächst, dass wir darauf hoffen, dass Gott seine Heilsverheißungen einlösen wird, uns vom Tode auferwecken und eine neue Welt schaffen und uns geben wird. Und wir ehren Gott mit Sicherheit nicht damit, indem wir mit fleischlichen Mitteln für ihn kämpfen. Waren es früher die Kreuzzüge, so sind es heute Machtkämpfe, Streit in den Gemeinden. Man versucht mit Gemeindebau, Pragmatismus die Leute ranzuziehen oder gar mit psychologischen Tricks, um den Menschen mehr und mehr damit zu beeinflussen, um dann auch nur vordergründige Erfolge vorweisen zu können. Man könnte auch sagen, der Laden ist voll, aber das Lager ist leer. Wir ehren Gott, indem wir ihn wirken lassen, indem wir unserem Handeln sein Wirken erbitten und empfangen. Das bedeutet, dass wir sein Reich wirklich ihm überlassen und darauf vertrauen, dass er es nach seinem Ratschluss baut. Weitere Ehre geben wir ihm, indem wir ihm auch die Sorge für unser Leben überlassen. Deshalb kommen wir auch als Gemeinde zusammen, um vor Gott unserem Glauben zu bekennen, um ihn im Gebet gemeinsam anzurufen, dass er uns in unserem Leben, unseren Familien und in unserer Arbeit und in allen Dingen gnädig sei. Wir kommen aber auch zusammen, um ihm immer wieder neu für sein Werk in Jesus Christus, seinem Sohn, zu danken und zu loben. In der Predigt hören wir auf sein Wort, um im Glauben gestärkt zu werden und um in der Anfechtung wieder einen klaren Blick für sein Werk und seine Verheißungen zu bekommen. Und auf diese Weise sprechen wir das Amen, das den Verheißungen Gottes entspricht. Wir geben Gott doch damit recht und sagen, ja Herr, auch wenn wir es im Moment nicht so sehen, so vertrauen wir dir doch, dass du alles zu unserem Besten machen wirst, wie du es in deinem Wort sagst. Weiter sagt der Apostel Paulus noch, dass denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Heißt nichts anderes. Besinnen wir uns darauf, dass uns im Evangelium von Jesus Christus das große Ja entgegentritt. Um Jesu Willen ist Gott uns gnädig und gibt uns über Bitten und Verstehen. Er gibt nicht immer das Angenehme, das, was unserem natürlichen Empfinden und unseren Wünschen entspricht. Aber seine Gnade lässt er nicht von uns weichen. Alles, was dazugehört, um in dieser Gnade zu leben, lässt er uns nach seinem Ratschluss zukommen. Der Jesus Christus selbst ist ja Gottes Gabe und in ihm sind alle Heilsgaben Gottes. Er ist das Ja zu seinen Verheißungen, die Wirklichkeit, die mit den Verheißungen auch versprochen wird. Und sich, wie wir gehört haben, auch schon erfüllt hat. Zwar noch nicht in allen Dingen, vieles ist noch zukünftig, aber wir dürfen wissen, dass auch da drin ein Ja ist. Diese Wirklichkeit ist es doch, ihr Lieben, dass Gott unserem Christi Willen gnädig ist. Das Ja Gottes gilt eben nicht in dem Sinne, wie es die moderne Theologie immer wieder vorträgt, nämlich, dass Gott den Menschen so akzeptiert, wie er ist. Da wird dann gebetswillenartig wiederholt, Gott sagt Ja zu dir. Und als Konsequenz ergibt sich doch daraus, dass der Mensch im Grunde nur noch sich selbst annehmen muss. Doch Gottes Ja bezieht sich nicht auf unser eigenes sündiges Leben und auf das, was wir sind. Gottes Ja ist in Christus und kommt durch ihn zu uns. Zu ihm dürfen wir kommen, wie wir sind, mit allen unseren Sündenlasten und allen Fehlern, die wir gemacht haben. Das ist die wunderbare Botschaft doch. Jesus heißt die Sünden, die wir getan haben, nicht gut, aber er vergibt sie. Wir werden sie los, indem wir sie bekennen, indem wir eingestehen, versagt zu haben. Wenn wir sie vor Gott nur kleinreden oder unter dem Teppich kehren wollen, so nach dem Motto, Schwamm drüber, reden wir nicht mehr davon, da werden wir keine Vergebung finden. Mit dem Unterschied, dass unter dem Teppich der Berg immer größer wird und wir eines Tages darüber stolpern werden. Von daher sei jedem gesagt, dass er seine Sünden bekennt, gerade auch die Unbewussten, dass der Herr da Licht schenkt uns. Oftmals merken wir es gar nicht in unserem Alltagsleben, welche Dinge, die gewisse Dinge, die wir tun, dass sie nicht in Ordnung sind, dass sie Sünde sind. Von daher sollte es auch in unseren Gebeten immer wieder sein, dass wir für die uns unbewussten Sünden beten, dass der Herr uns da Licht schenkt und dass wir uns auch an diesen Stellen da Buße tun und umkehren. Wenn wir aber wissen wollen, ob wir unter dem gnädigen Ja Gottes stehen, dann müssen wir auf Christus sehen, und zwar auf den Christus, der damals in Bethlehem geboren wurde und der vor den Toren Jerusalems für unsere Sünden starb. Sein Kommen ist nicht nur der Beweis dafür, dass Gott sein Wort hält, sondern mit seinem Kommen gibt Gott sich selber her, indem in ihm sagt er, hier hast du mich, den Gott, der dich aus dem Tod errettet, indem du gerechtfertigt bist, weil er in seiner Person und seinem Werk die Gerechtigkeit Gottes ist. Und hier ist unser Heil wirklich. Glauben wir doch, dass er seinen Sohn für dich und mich in die Welt geschickt hat. Vertrauen wir darauf, dass er unser Stellvertreter ist, indem wir das ganze und vollkommene Heil haben, das er uns zugedacht habe. Und von daher, wenn wir uns also jetzt wieder auf ein weiteres Weihnachtsfest zugehen und uns auf seine Bedeutung besinnen, dann müssen wir es heute neu hören. Weihnachten ist mehr als eine Geburtstagsfeier Jesu. Es ist vielmehr ein Anlass, wie es die Welt versteht, für höherwertigen Konsum und einer Familienfeier. So sollte es nicht sein. Wir feiern doch das Kommen Christi, weil in ihm alle Gottesverheißungen in Erfüllung gehen. Er lässt seine Heilsgaben, die er über die Jahrhunderte hinweg im Alten Bund uns verheißen hatte, zu uns kommen. Christus, den Gekreuzigten, hat Paulus zusammen mit seinen Mitstreitern verkündigt. Seine Person und Tat waren der Stoff für ihre Predigten. An Christus hat der Glaube kein Fantasiegebilde, sondern Wirklichkeit. Und alle Verheißungen Gottes von Frieden, Freude, Liebe, Güte, Vergebung, Errettung, Heiligung, Gemeinschaft, Hoffnung, Verherrlichung und Himmel sind in Jesus Christus erfüllt worden. Und dafür wollen wir dankbar sein. Ich schließe nochmal mit einem Zitat von Spurgeon. Er schreibt: Ja, Gottes Verheißungen sind des Christen Schatzkammer, in welcher seiner Kronjuwelen aufbewahrt werden. Ihm gehört der königliche Schmuck, den er heute noch in stiller Verborgenheit bewundernd anstaunt, den er aber einst vor aller Welt tragen wird im seligen Paradies. Schon jetzt ist er in seiner Königswürde eingesetzt, denn er trägt den silbernen Schlüssel, der zu den Reichskleinodien führt. Schon jetzt darf er das Zepter ergreifen, die Krone aufs Haupt setzen und mit dem Herrschermantel seine Schultern schmücken. Amen.